Bei Serviceplan läuft vieles ein bisschen anders und ich mag das total gerne. Das merkt man auch in der aktuellen Folge diese Woche, in der ich mit Jeanette Bonnet spreche, der neuen Geschäftsführerin Kreation bei Serviceplan Berlin. Dafür floss übrigens kein Geld oder so. Ich fand Jeanette einfach wirklich, wirklich faszinierend. Und wo man das auch merkt, ist in einem Konzept, das sich durch das ganze Unternehmen zieht, namens Über-Creativity. Und ich habe mir das so erklären lassen. Über-Creativity entsteht, wenn unterschiedliche Kommunikationsdisziplinen ihre speziellen Stärken in einen Hut werfen, um eine Idee auf ein ganz neues kreatives Level zu heben. Die Magie von Über-Creativity entsteht jeden Tag in den Houses of Communication, in denen weltweit ExpertInnen auf den Gebieten Strategy und Consulting, Creative und Content, Media and Data und Platform and Technology gemeinsam zaubern. Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Shownotes vorbeischaust oder direkt auf ohnedenhype.com/partner/serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst Über-Creativity an Real-Life-Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft. Das erste volle Jahr ohne den Hype. Das ist schon was Besonderes, zumindest für mich. Mir wurde immer gesagt, die meisten Podcasts kommen nicht über die ersten 5 Folgen hinaus. Aber das ist heute die 58. Folge ohne den Hype. Eigentlich habe ich mir gerade eine kleine Winterpause eingeräumt. Aber zur Feier des Tages gibt es heute noch eine kleine Bonusfolge, die mal etwas aus dem gewohnten Rahmen fällt. Ich habe euch auf Instagram gebeten, mir eure Fragen zu schicken und eben diese werde ich heute beantworten. Und damit ich nicht nur alleine vorm Mikro sitze, habe ich mir dazu Verstärkung geholt. Conny Mierbach ist ein hervorragender Fotograf, war schon mal zu Gast, bevor ohne den Hype überhaupt ein Podcast war und ich freue mich sagen zu können, dass er auch ein guter Freund geworden ist. Conny und ich gehen also eure Fragen durch und unterhalten uns auch darüber hinaus noch ein bisschen über Podcasten, Gier als Fetisch, Fotografie, persönliche Entwicklung, Inspiration, darüber, wie man Interviews führt, über selbstständiges Arbeiten, meinen Hintergrund, wie man mit Leuten in Kontakt bleibt und, und. Ich hoffe, du hast Spaß mit diesem etwas anderen Format und wenn du mir eine kleine Freude machen möchtest, dann kannst du ohne den Hype in deiner Lieblings-Podcast-App jetzt bewerten. In Spotify ist es ein ganz neues Feature und in Apple Podcasts kennst du das ja vielleicht schon. Da kannst du sogar noch einen Kommentar hinterlassen. Deine Bewertung hilft anderen Leuten, diesen Podcast zu finden und das hilft wiederum mir ganz konkret dabei, auch neue Folgen produzieren zu können. Am 13. Januar geht es dann wie gewohnt weiter im Programm mit einer sehr charmanten und erfolgreichen Künstlerin aus der Türkei, die aber seit ein paar Jahren in Berlin lebt und die gerade erst ihre sehr erfolgreiche Designkarriere aufgegeben hat, um sich ganz auf ihre Kunst konzentrieren zu können. Und wer das ist, siehst du dann im Januar. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Conny Mierbach und dem Jahresrückblick 2021. Das Schwierigste oder eine der schwierigsten Sachen für mich ist ja immer, tatsächlich den Anfang zu finden. Ist heute mal ein bisschen einfacher, da habe ich nicht so das Gefühl, dass ich irgendwie so unter Druck stehe. Aber wenn man sich mit den Leuten so hinsetzt, dann ist es ja immer so, man will irgendwie so eine fetzige Frage am Anfang schon irgendwie gleich haben.
Ja, die fetzige Frage können wir gleich stellen. Die Frage wäre nämlich, wie eigentlich ohne den Hype so entstanden, können wir nochmal neu anfangen?
Nö.
Wie das Ganze entstanden ist und wo du damit hin willst.
Okay, wie ist das Ganze entstanden? Du warst eigentlich quasi mit dabei, du warst ja total früh dabei. Conny Mierbach war nämlich einer meiner Interviewgäste, bevor das zum Podcast wurde. Ich weiß nicht mehr, was, so wahrscheinlich so Interview 7 oder 8 oder sowas, nehme ich an. Irgendwie sowas. Und genau, das hieß am Anfang noch Stories von hier. Hieß es bei dir schon ohne den Hype?
Bei mir hieß es, glaube ich, gerade ohne den Hype. Ah, ja. Mit Mixen ging es, glaube ich, los.
Das kann sein.
Mein Bürokollege von früher.
Aha. Ja, und dann habe ich eben zuerst, waren es ja so ein bisschen so Corona-lastige Artikel irgendwie über, wo ich so Gastro-Leute und sowas interviewt habe. Da habe ich mir irgendwann gedacht, Corona kann ich jetzt eigentlich nicht mehr hören. Und dann habe ich das Ganze umgeschwenkt auf ein Thema, das mir halt irgendwie näher lag. Das war halt einfach so Kreativbereich. Und dann habe ich ja diese Interviews eben geführt und dann immer schön abgetippt. Irgendwann habe ich mir gedacht, warum mache ich mir echt die Mühe, das abzutippen? Ich nehme das Zeug eh auf. Dann kann ich es eigentlich auch einfach als Podcast rausbringen. Und das habe ich dann mit Julian Julian Baumann das erste Mal gemacht. Das war, wir haben es sogar einfach so aufgenommen und geplant, eigentlich geschrieben rauszubringen. Dann habe ich ihn danach gefragt, hey, sag mal, würdest du das ausmachen, wenn wir da einen Podcast draus machen?
Ja.
Und Julian, hast du Assistent gemacht, gell?
Vom Julian war ich Assistent eine ganze Weile, ja. Wir haben ganz schöne Reisen gemacht und auch hier eine ganze Menge Fotografie-Geschichten.
Ja, ist schon lustig, wie viele von den ohne den Hype-Gästen sich untereinander wieder kennen. Das ist immer, immer wieder funny rauszufinden dann auch. Das kommt dann meistens immer raus, erst raus, wenn ich bei den Leuten dann wirklich bin.
Ja.
Naja, und dann habe ich das eben als Podcast gemacht. Und ja, so hat sich es dann einfach entwickelt.
Gab's ja, und auch gemerkt vielleicht, dass es dann fast zugänglicher ist, als wenn es ein geschriebenes Interview ist, gell? Weil es einfach mehr Leute einfacher erfassen können.
Ja, klar. Also ich nehme schon an, dass das jetzt ein breiteres Publikum hat als davor. Aber es war auch einfach, dass mir das Medium auch irgendwie einfach lieber ist als so geschriebene Artikel sind ja irgendwie fast ein bisschen passé, finde ich. Also zumindest in dem Format, in dem Umfang. Ja. Die Technik hier wird irgendwie verrückt. Ich glaube, mein Handy macht irgendwie ein Britzeln im Hintergrund.
Naja. Ja, wir haben heute ein paar Fragen von Zuhörern, die eben diesen Podcast hören.
Was mich jetzt nicht so überrascht, weil ich habe die Fragen gestellt. Also nicht die Fragen gestellt, aber die Frage nach Fragen gestellt.
Und da ging es schon mal gleich los von Kilian Wüst. Der will nämlich wissen, welche Person, die du interviewt hast, dich am meisten inspiriert hat.
Puh. Ja, gute Frage. Also es sind viele dabei. Also ich kann jetzt natürlich auch sagen, jeder Gast inspiriert mich. Aber es stimmt jetzt nicht zwangsläufig. Ich meine, jeder Gast ist irgendwie so, verändert bestimmt schon ein bisschen das Weltbild, das man dann hat auch, also im Kleinen. Aber so richtig inspiriert gibt es schon so ein paar, die mir einfallen. Also der Albrecht Fuchs, der Fotograf, Porträtfotograf aus Köln, der seit den späten 80ern, glaube ich, eine Serie macht, wo er Künstler fotografiert, überall auf der Welt. Das war so ein Ding, das hat meine Fotografie tatsächlich irgendwie stark verändert, weil ich dann irgendwie mal rumgespielt habe mit ganz anderen Sachen und Stative auch benutzt habe und so. Mhm. Ja, das war irgendwie sehr inspirierend. Aber dann gab es auch ganz andere Sachen. Donald Schneider, ich glaube, die Folge gefällt dir auch ganz gut.
Gefällt mir ganz gut, ja, das und stimmt.
Donald Schneider ist ja so ein bisschen unterm Radar.
War mir völlig unbekannt und fand ich danach einen wahnsinnig spannenden Menschen, definitiv. Ja.
Also ich bin da auch reingelaufen, ich hatte nicht die geringste Ahnung, wer diese Person ist quasi. Ich habe so ein bisschen nachgeforscht, aber man findet auch so wenig über ihn. Und dann wurde mir erst klar, dass er halt verantwortlich war für diese ganzen riesigen Kollaborationen mit H&M und Jeff Koons und solchen Sachen dann. Und er ist aber auch so ein ganz ruhiger und verknüpft immer alle und ist, glaube ich, tanzt auch auf allen Hochzeiten, aber er ist halt null pushy irgendwie. Und was mir bei ihm wirklich rauskam, was für mich verändert hat, war auch, dass ich da gemerkt habe, dass man so an Freundschaften oder an so Bekanntschaften auch gut dranbleiben kann, ohne dass es immer so zu was führen muss. Ja?
Stimmt, das war so ein Kernthema von seinen Aussagen, dass er gesagt hat, er versucht eigentlich mit allen Leuten in Kontakt zu bleiben, die ihm wichtig sind oder die, wo er was draus ziehen kann. Das fand ich auch total spannend. Ich mache das nämlich überhaupt nicht, bin da echt super schlecht drin.
Echt?
Aber ja, also zumindest fühlt sich das für mich so an. Oder es ist so beiläufig natürlich, dass es dann einfach trotzdem passiert. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt das Notizbuch habe, in dem ich alle Adressen drin habe und alle Telefonnummern.
Ja, aber das muss ja auch nicht sein. Ich glaube, es ist eher so eine Einstellung. Aber ich finde zum Beispiel, wie wir beide dann immer in Kontakt geblieben sind, ging schon so von uns beiden aus. Und ich würde sagen, ich war da auch extrem schlecht drin. Aber durch das Gespräch mit Donald habe ich da mir mehr Mühe gegeben dann. Ja. Und deswegen würde ich sagen, bei uns beiden war es 50-50. Also ja, scheinst du da auch nicht ganz schlecht drin zu sein.
Ja, schon. Ich schlage ja auch 30% deiner Gäste vor, deswegen.
Aber dafür erwähne ich dich auch in ungefähr der Hälfte aller Folgen, glaube ich.
Das stimmt, das ist echt lustig.
Ja. Aber lass mal kurz überlegen, was war sonst noch so? Stefan Sagmeister war natürlich auch irgendwie irre. Das war aber so eine ganz andere Form von, was da inspirierend war eigentlich. Das war, glaube ich, einfach so dieses Vermenschlichen auch von diesen Helden da. Ja. Es gab natürlich so ein paar, so Erik Spiekermann, Eike König am Anfang, Stefan Sagmeister und ich meine auch andere, wo man irgendwie schon mit so ein bisschen, oder ich kam da mit so ein bisschen Ehrfurcht fast irgendwie rein. Ja.
Ja.
Aber dann quatscht man mit den Leuten eine Stunde und merkt auf einmal, die sind genauso verbohrt in manchen Aspekten und sind genauso cool in anderen und sind einfach auch einfach nur Menschen. Total. Und das war auch sehr inspirierend. Ich würde sagen, das waren so die, was mir so spontan einfällt, die drei völlig unterschiedliche Sachen, die sehr inspirierend waren.
Ja, da schließt sich eigentlich gleich die nächste Frage an. Und zwar hat Daniel G. mal gefragt, was das Schwierigste war, als du damals angefangen hast und worüber du dir damals Sorgen gemacht hast. Also das könnte ja vielleicht auch genau das sein, was du gerade gesagt hast, dass es eben, dass du deinen Helden da so gegenüber trittst, deinen Grafikdesign-Helden.
Ja, ja, ja.
Wie war denn das?
Ich habe mir echt super wenig Sorgen gemacht am Anfang, weil es war, ich bin da halt, wie gesagt, es kam aus diesen geschriebenen Interviews raus, ja, und dann ist es ja erstmal so gewachsen. Und ich meine, gut, es gab schon so Sachen, ich war zum Beispiel über Mixen, war ich super aufgeregt. Es war noch geschrieben ja damals, ja, das erste, aber da war ich super aufgeregt. Es war nämlich das erste Mal, dass ich so ein...
For the record übrigens Michael Wiethaus, Grafikdesigner aus München.
Genau, genau.
Mixen ist sein Spitzname.
Und das war so... Ich kannte halt seine Arbeit auch so gut und ich fand es irgendwie so alles so lässig und ich war ja damals null verknüpft irgendwo. Ja. Ich habe ja nie mit irgendeiner Szene abgehangen oder so. Das war nie so mein Ding. Und dann war das wirklich, Mixen war so auf einmal ein großer Name für mich quasi. Ja. Ja. Und dann kam ich da rein und aber auch da, ich habe mir nicht so Sorgen gemacht. Am Anfang natürlich schon irgendwie so ein bisschen, ja, vor Ablehnung oder dass jemand Nein sagt. Aber mittlerweile ist es auch irgendwie so. Ich meine, wenn die Leute keine Zeit haben oder keinen Bock haben, ist auch okay, weil ich meine, dann wäre das eh kein gutes Gespräch. Ist ja auch völlig in Ordnung dann. Und deswegen würde ich sagen, am Anfang hatte ich eigentlich überhaupt keine Sorgen. Und ich habe mir auch voll den Druck rausgenommen, weil ich am Anfang schon gesagt habe, ich mache das jetzt mal ein Jahr, ohne dass ich mir irgendwie Sorgen mache über Geld oder sonst irgendwas. Ich meine, es ist ja alles eigens finanziert. Ich habe jetzt das erste bisschen Geld kommt jetzt auch rein und ich habe auch ein paar Patreon-Supporter, also wo ich auch nochmal Danke sagen möchte, die haben jetzt einige schon das ganze Jahr auch immer finanziell unterstützt. Und das macht zwar insgesamt den Braten nicht besonders fett, muss ich sagen, bisher. Also, falls du noch nicht auf Patreon supportest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. aber ich freue mich irre darüber, weil auch wenn jemand irgendwie nur 5 Euro da zahlt, ist halt einfach, dass jemand bereit ist, überhaupt auf die Art zu zeigen, dass ihm das was gibt, ist halt wahnsinnig befriedigend. Und ich stehe mit den Leuten dann meistens auch in Kontakt und schreibe mit denen dann auch irgendwie.
Also kannst du auch was Persönliches draus ziehen irgendwie, dass du nochmal neue Kontakte knüpfst darüber und solche Sachen.
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht. Darum geht es irgendwie nicht so. Ich finde mehr so dieser menschliche Aspekt, dass man wirklich sieht, da ist jemand, dem gibt dieser Podcast auch was. Ja.
Man weiß auf einmal, für wen man das macht.
Ja, genau. Ein bisschen, ne? Weil ansonsten sieht man halt irgendwie so die Zuhörerzahl, aber es ist halt so abstrakt. Das bedeutet halt überhaupt nichts irgendwie. Mhm. Und das ist halt dann schon toll. Ja, und Sorgen jetzt. Ich meine, gut, es ist über ein Jahr vorbei. Und ich habe gesagt, wie gesagt, das erste Jahr mache ich mir mal keine Gedanken über Geld.
Ja.
Jetzt sollte ich mir langsam mal Gedanken über Geld machen wahrscheinlich, weil irgendwann... Ja, mein Geld nehme ich sonst weg. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt den ersten Werbekunden, der Singulat, das haben wahrscheinlich schon ein paar gehört, auch in den letzten Folgen. Mhm. Da kam ein bisschen was bei rum. Das ist jetzt, wie gesagt, auch nicht, also ich werde jetzt noch nicht reich davon. Aber ich hoffe, dass das vielleicht auch etwas weitergeht und dass vielleicht ein paar mehr Leute auf Patreon supporten. Und deswegen habe ich mir gedacht, gut, ich investiere jetzt auf jeden Fall noch mal ein Jahr da rein. Mhm. Und mach mir in dem Jahr weiterhin möglichst wenig Sorgen über Geld,
ja.
Weil das irgendwie läuft. Und ja, ich meine, ich glaube, solche Projekte, da muss man halt auch einfach mal bereit sein, dann Zeit und Mühe, aber halt Zeit auch zu investieren und auch mal ein bisschen Geduld mitzubringen.
Ja, das nimmt ja auch schon ein bisschen Zeit in Anspruch. Du fährst ja überall hin zu deinen Gesprächspartnern und so und Max fragt, ob du dann eigentlich noch Zeit hast, um was anderes zu machen, ja, außer dem Podcast. Oder machst du gerade noch was anderes?
Nicht so wirklich. Also ich hab lustigerweise noch Aufträge, die seit davor quasi laufen. Noch Webdesign-Aufträge. Und die sehr, sehr schleppend gehen. Aber eigentlich, im ganzen letzten Jahr keinen neuen Webauftrag angenommen, weil ich einfach jetzt, es ist ein Interview die Woche. Mhm. Und ich meine, das wissen jetzt vielleicht nicht alle, aber ich mache es meistens so, dass ich in eine Stadt fahre für 5 Tage, sagen wir, und da dann 4 oder 5 Interviews mache und dass ich halt immer ein bisschen Vorlauf habe, weil von Woche zu produzieren, das funktioniert einfach nicht. Dann springt jemand ab und dann steht man blöd da.
Ja.
Und
dann hätte man nichts im Zweifelsfall.
Ja, genau, dann kann an dem Donnerstag niemand was hören. Genau, deswegen produziere ich immer so ein bisschen vor. Und dann muss ich aber eben in jeder Woche bearbeite ich immer dann das Interview für die Woche darauf. Mhm. Und das ist sind, würde ich sagen, 2 Tage Arbeit ungefähr. Ich habe es jetzt ziemlich gestreamlined. Das heißt, kann rechnen, ich brauche pro Woche einen Tag für das Interview selber. Anreise lassen wir jetzt mal weg, weil es eben so gesammelt ist. 2 Tage für die Bearbeitung sind 3 Tage mit weg.
Ja.
Und man könnte ja meinen, damit wäre es gegessen, aber dann kommt halt dieses ganze Social Media dazu. Und Termine vereinbaren, neue Interviewpartner suchen, ist bestimmt auch nochmal ein Tag. Also es ist tatsächlich, meine Woche ist eigentlich ziemlich gefüllt. Also ich würde sagen, es ist ein 4,5 Tage die Woche Minimum ist der Job eigentlich damit schon.
Ah, Wahnsinn. Voll. Okay.
Und dann bleibt nicht mehr so viel übrig eigentlich.
Wow.
Also meistens ist es auch mehr. Also ich habe tatsächlich, da muss ich auch mal Danke an meine Freundin sagen, weil die war auch sehr geduldig in dem Jahr mit mir. Weil ich bin halt ständig dann eine Woche oder so irgendwo unterwegs. Und wenn ich dann da bin, dann war es in dem Jahr eigentlich die meiste Zeit eher so eine 6-Tage-Woche Minimum, manchmal auch eine 7-Tage-Woche, weil ich dann halt auch wieder an den Sonntagen dann irgendwie nochmal irgendwie E-Mails geschrieben habe und dann für irgendwelche Kollaborationen versucht habe, mit irgendwelchen Leuten zusammenzuarbeiten und irgendwie Kontakte zu knüpfen und so. Und ja, die Zeit vergeht irgendwie schneller, als man denkt dann.
Ja. Und jetzt hätte ich eine nächste Frage. Max Schadewalz fragt, ich zitiere wörtlich, wie kommst du an deine krassen Gesprächspartner?
Erstmal würde ich sagen, du solltest eigentlich mal, glaube ich, einen Podcast machen, weil du bist nämlich viel krasser wiederum in diesem Anschluss finden. Ich stopsel immer so rum von Frage zu Frage. Du hast schon ganz elegant wieder den Bogen gespannt. Aber wie komme ich zu den krassen Gästen? Ja, einfach fragen. Also es ist wirklich, darauf läuft es hinaus. Ich habe der Kontakt ist in der Regel, sagen wir bei 90% der Gäste. Bei 10% geht es eben so wie mit dir, dass du dann irgendwie sagst, hey, ich kenne den und den, da geht der Kontakt über dich zum Beispiel. Mhm. Ja. Und das ist natürlich immer cool, weil da sind die Leute dann immer sehr geneigt, dann Ja zu sagen.
Dann hat man schon mal so einen Fuß in der Tür.
Ja, voll, ne? Eben. Mhm. Und da legt schon mal jemand ein gutes Wort für einen ein quasi auch. Das ist natürlich auch super. Aber in den meisten Fällen schreibe ich die Leute über Instagram oder E-Mail einfach direkt an. Mhm. Und dann kriege ich meistens eine Antwort. Ich kriege auch recht wenig Absagen, muss ich eigentlich sagen. Also kaum eigentlich. Häufig kommt es halt vor, dass es terminlich irgendwie nicht so gut klappt und dass es dann halt irgendwie eine ganze Weile dauert, bis man dann einen passenden Termin hat. Aber Absagen kriege ich eigentlich sehr wenig, wie gesagt. Und ich würde sagen, das Einzige, was daran vielleicht erwähnenswert ist, ist, dass ich es ein bisschen strategisch angehe. Also ich schaue immer, wenn ich jetzt ich sage, okay, ich möchte einen Conny anfragen für ein Interview, was ich übrigens hiermit offiziell auch mache. Wir müssen auf jeden Fall jetzt im neuen Jahr endlich mal.
Wenn ich dann was zu erzählen habe, ja. Ja,
das hast du immer. Aber wir müssen auf jeden Fall im neuen Jahr jetzt da mal die Folge aufnehmen.
Gerne.
Und wie bin ich da jetzt hingekommen?
Du wolltest eigentlich erzählen, wie du an deine Gesprächspartner kommst. Ja. Und ich glaube, gerade wolltest du sagen, wie du es dann zusammenbündelst oder sowas.
Genau, wie ich Conny überzeuge.
Ja, genau.
Dann schaue ich, okay, wen könnte der Conny eben auch schon kennen, den ich vielleicht schon mit im Podcast hatte. Mhm. Und dann würde ich dir halt auch eine E-Mail schreiben und sagen, hier, hättest du Lust mitzumachen?
Ja.
Wärst auch in guter Gesellschaft. Unter anderem waren schon dabei X, Y und Z. Und wenn du es halt bist, dann sage ich jetzt zum Beispiel, Michael Biethaus war schon dabei.
Genau, der übrigens auch eine Frage gestellt hat.
Oder und die Jungs von Placemac oder sowas. Und dann, ja, so ein bisschen Strategie ist schon irgendwie so dabei. Mhm. Du wolltest jetzt schon zu früh den Bogen spannen.
Wieder ja, zu tut mir leid. Frage. Aber vielleicht sind da die Jungs von Placemac und der Mixen auch eine ganz gute Antwort. Und zwar, wer von deinen Gästen kann am meisten trinken? Das stellt auch der Mixen diese Frage.
Ja, das wundert nicht, dass die Frage vom Mixen kommt, glaube ich. Aber ich weiß es nicht. Ich bin ja selber nicht so der große Trinker, muss ich sagen.
Ja.
Wenn, dann trinke ich eher ein Fläschchen Wein mit meiner Freundin. Nicht so Party-Animal-mäßig. Aber ich bin tatsächlich immer am Überlegen, ob diesen Gesprächen es ganz gut tun würde, wenn wir mal einen Drink dabei zu uns nehmen würden.
Wenn man es nicht, wie wir gerade, mittags um 12 macht, sondern eher so abends um 8 und dann vielleicht einen Drink dahin stellt, wo ich übrigens auch raus wäre. Ich trinke ja auch gar keinen Alkohol.
Ja, aber ich glaube, manchmal könnte es tatsächlich vielleicht profitieren. Also jetzt nicht, dass man sich irgendwie die Hacke volllötet, aber dass man halt irgendwie sagt, man trinkt irgendwie so einen Negroni oder sowas. Dass man so ein bisschen das in der Birne spürt.
Man macht ein bisschen mehr auf eventuell.
Ja, genau, ne? Das könnte eigentlich auch ganz witzig sein. Aber vielleicht muss ich das mal probieren.
Mhm.
Mal gucken.
Wie viel Vorbereitung gibt es hinter den Kulissen für die Produktion? Also da geht es um so, was hast du da so, was nimmst du alles mit? Mikrofone, Kameras, du musst irgendwie einen Winkel finden für dein Bild, was du immer machst. Und genau, besonders auch dann, wenn die Gespräche an einem öffentlichen Platz stattfinden. Diese Frage stammt von Daniel Chimal.
der übrigens auch Patreon-Support ist. Und er hat zwei Fragen da drin, glaube ich. Deswegen, aber es war, glaube ich, schon die zweite.
Richtig.
Das, danke, danke an Daniel auch. Also mittlerweile ist es ziemlich eingespielt eigentlich. Das Format ist ja eigentlich immer dasselbe. Ich fahre zu meinen Gästen und dann bin ich meistens im Büro oder in der Wohnung. Ganz selten auch mal in einem öffentlichen Platz. Also ich habe zum Beispiel Namen. Christoph Arment vom Zeitmagazin,
ja,
habe ich in Erik Spiekermanns Innenhof interviewt, weil uns die Location davor in letzter Minute abgesprungen ist quasi.
Mhm.
Also sowas kommt manchmal vor, aber meistens ist es schon recht, recht kontrolliert, sage ich mal. Und dann baue ich mein Zeug auch wie immer. Es ist mein, Conny, du siehst es hier vor dir, ich habe meinen kleinen Zoom-Recorder hier.
Ja, es ist relativ überschaubar. Stimmt, es war alles in einem Rucksack drin. Eben. Jeder von uns hat ein Mikro und auf dem Tisch liegt ein kleines Device, was genau, ich nicht näher benennen kann.
Ja. Und dazu dann noch meine Kopfhörer, dass ich ab und zu mal reinhören kann. Und ansonsten habe ich bei den Gästen normalerweise noch ein Stativ da stehen, wo ich ein iPhone draufstehen habe, das mitfilmt, damit ich ein paar Screenshots rausziehen kann. Das hat man vielleicht schon gesehen, dass ich dann so eine Gesprächssituation poste ich ja dann häufig irgendwie auf Facebook oder sowas.
Mhm. Ist Facebook noch ein Thema bei dir?
Ich nehme es halt mit, aber ehrlich gesagt, da passiert gar nichts. Das ist schon, ja. Ich würde es irgendwie gerne ausbauen. Instagram ist halt irgendwie so der stärkste Channel. Aber ich denke, auf Facebook müssen auch, vor allem die Altersgruppe, also die Leute, die zuhören, glaube ich, sind hauptsächlich 25 bis 35, aber dann auch da drüber. Und ich denke mir, ich wäre jetzt auch 40, da, für die alten Herren und Damen wie mich, das sollte doch Facebook eigentlich noch ein Thema sein, oder?
Weiß nicht. Ich bin mehr auf Instagram unterwegs. Ich habe Facebook seit ein paar Monaten nicht mehr geöffnet, glaube ich.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich öffne es halt immer donnerstags und poste halt irgendwie die Folge, aber ansonsten schaue ich eigentlich auch nicht wirklich rein, das stimmt. Aber ich denke mir, es ist halt so, dass man halt noch mitmacht. Natürlich poste auch auf Twitter.
Mhm.
Das kriegt wahrscheinlich keiner mit, weil ich glaube, ich habe da irgendwie 12 Follower oder sowas. Ja. Aber es ist halt, es kostet halt noch 30 Sekunden mehr Aufwand oder so, also mache ich es halt einfach.
Ja, warum nicht?
Aber, berechtigte Frage. Facebook, okay. Nee, eigentlich bringt es nichts.
Aber die technische Vorbereitung hält sich eigentlich eher an Grenzen, heißt es damit, oder? Das ist ja alles relativ runtergefahren. Die also, drei Kameras, die du vorher aufgestellt hattest, um das Gespräch zu filmen für YouTube, das ist alles vorbei.
Ja, das war noch ein Hustle. Da habe ich jetzt eben am Anfang gab es noch die YouTube-Videos, wie du schon sagst, es waren drei Kameras, eine totale und zwei so Porträtlinsen drauf. Und das dann habe ich alles zusammengeschnitten. Das habe ich aber auch aufgehört, einerseits, weil ich mich konzentrieren wollte auf den Podcast, also auf das Audioformat, aber auch, weil ich mit der Produktion nicht zufrieden war. Weil ich kann halt mit einem Rucksack anreisen. Ja. Mhm. Ich meine, es ist kein Team, es bin nur ich.
Ja.
Und das heißt, ich kann keine Lichter aufstellen. Das heißt, dann sieht man auch in diesen Videos, dann ändert sich das Licht auf einmal. Mhm. Dann sind immer knallhell, knalldunkel.
Dann musst du ständig aufstehen und
die
Lichtung verändern.
Habe ich auch schon einige Mal. Und da war ich dann einfach nicht happy mit der Qualität dann auch. Und jetzt, jetzt ist es immer noch, ich schleppe mir immer noch einen Wolf mit diesem Rucksack und dem fetten Stativ da dran dann normalerweise. Aber das ist jetzt überschaubar.
Ja.
Ja. Und das, wie gesagt, das kann ich halt auch an öffentlichen Plätzen machen. Das könnte ich auch in einem Café machen oder so, ohne einen großen Act.
Mhm.
Und das finde ich halt auch schön. Und was ich auch sehr schön finde, ist, hier mit den Mikrofonen habe ich sehr viel rumexperimentiert. Ich hatte am Anfang so Standmikrofone auf dem Tisch.
Ja.
So Riesenteile. Dann hatte ich so Handmikrofone irgendwann. Ja.
Oder dann die Hand vom Mund wegwandert.
Und dann alles leise. Unpraktisch. Was allerdings auch mein Fehler war, weil ich noch nicht wusste, wie man solche Sachen ausgleicht in der Editing-Software. Aber ich finde auch diese Mikros. Ah, jetzt klingelt es.
Schau doch mal
eben. Kommen noch die Weihnachtsgeschenke.
Kann ich das Ding abmachen, oder?
Ja, mach einfach. Jetzt hast du das Paket für den Nachbarn angenommen.
Richtig.
Sehr schön. Ordentlicher Nachbar.
Ich habe ja mittlerweile mein Homeoffice hier, deswegen bin ich jetzt die Paketzentrale des Hauses.
Ja, aber es ist mega cool jetzt. Du hast jetzt halt endlich mal Platz, gell?
Ja, das ist super. Ich freue mich sehr. Fühlt sich gut an. Wir sind auch hier gerade in meinem Studio-Office-Ding zu Hause.
Und toll, auf einmal das zu sagen zu können und nicht Schlafzimmer.
Und Office, nicht Schlafzimmer, Studio. Genau. Wo so eine Ecke für vielleicht Fotos abgestellt wurde.
No. Wo waren wir gerade?
Wir waren bei einer Frage von Berlinini. Und zwar fragt sie, wann der zweite Teil von Mike Meret kommt.
Ah, wann kommt er? Ich habe noch keinen fixen Termin. Aber also ich habe ja ein paar Gäste, wo ich dann gesagt habe, lass uns doch nochmal einen zweiten Teil aufnehmen, wo wir es irgendwann dann entweder aus Zeitgründen oder weil es weil es halt irgendwie schon zu lang ging, dass wir gesagt haben, komm, lass uns mal anders nochmal weitermachen.
Bei Stefan Sagmeister zum Beispiel, der so nur den ersten Teil.
Genau, genau.
Und wie wurde er genannt? Paul Sagmeister?
Von Eike, ja.
Von Eike König.
Ja, das war lustig. ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht ist es ganz cool, wenn man da ein bisschen Zeit verstreichen lässt. Mit Eike war es ja auch so, das war zwar eigentlich kein zweiter Teil geplant, aber ich hatte einfach Lust nochmal, ihm Teil zu machen, und weil halt auch irgendwie dieses Thema so von Design zu Kunst mich auch interessiert hat in seinem Leben. Aber da fand ich auch ganz schön, dass da fast ein Jahr dazwischen lag. Und ich würde jetzt auch mal sagen, ich glaube, ich werde so in einem halben Jahr vielleicht mal bei Mike mal wieder anklopfen und sagen, hey, hast du Lust, vielleicht, dass wir den zweiten Teil mal machen. Dass die Leute nicht ganz so gehäuft sind, glaube ich, ist vielleicht auch ganz gut, dass man es ein bisschen auseinanderzieht.
Ja, ist schön, wenn es so divers bleibt irgendwie, dass ganz viele verschiedene Metiers und Leute und so vorkommen. Gell?
Ja, ich hatte auch vorhin, als wir uns unterhalten haben, habe ich auch schon gesagt, ich glaube, ich werde auch mal, ich war jetzt in den letzten Monaten sehr fokussiert darauf, irgendwie so High-Profile-Namen zu kriegen, was ja auch super Spaß macht, weil es halt auch irgendwie meine Helden von früher sind.
Ja.
Aber irgendwie würde es mich auch interessieren, auch wieder mehr mit so Up-and-Coming-Leuten irgendwie vielleicht zu sprechen oder die mehr so nischiger sind oder Szenik, und das wieder ein bisschen mehr zu mischen, dass man irgendwie solche Leute dann hat und dann die High-Profile-Namen zwischendrin irgendwie. Aber mal schauen, wie sich so ergibt. Aber ja, einfach mal ausprobieren.
Ja, bin gespannt, wer da so kommt als nächstes. Genau, jetzt gibt es eine Frage von Nils Dennecke, und zwar, er sagt, er ist erst seit kurzem dabei, aber er würde ganz gerne in einer Special-Folge ein bisschen mehr über dich erfahren. Wo kommst du beruflich her? Wie war dein Werdegang? Was ist deine Spezialität oder Superskill in der Medienkunst- und Werbewelt? Der Superskill. Jetzt bin ich gespannt.
Da wird er enttäuscht sein. Das ist eine ganz schön ausladende Frage. Ich versuch's nicht zu weit zu machen.
Genau, aber genau, wo kommst du eigentlich her? Das ist vielleicht das Kernthema.
Ja, also wo ich da auch drauf verweisen kann, ich packe mal in die Shownotes noch einen Link mit rein. Ich habe nämlich letztes Jahr, war ich bei einem Podcast dabei, der heißt Natürliche Ausrede. Den macht der Chris, der hatte mich gefragt. Nachdem er Eike auch interviewt hatte, kam er auf mich, oder ich glaube, er kam auf mich, naja, irgendwie kam das eine zum anderen. Und da hat er mich, ich glaube, fast 2 Stunden interviewt. Also
welcher Podcast ist das?
Natürliche Ausrede heißt das. Ich packe es in die Shownotes nochmal rein, den Link. Aber also wenn jemand die lange Version von der Antwort haben möchte, dann kann er sich das anhören. aber ganz kurz, ich bin eigentlich Webdesigner und Fotograf. So eine One-Man-Show eigentlich quasi. Also ich habe immer Design gemacht. Ich habe ganz früher, okay, wir fangen ganz vorne an. 10. Klasse, Schule abgebrochen, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte und eh nicht studieren wollte. Dann habe ich, angefangen, so ein bisschen Webdesign irgendwie rumzutinkern. Und dann habe ich bei Freunden angefangen, die einen Internetprovider aufgemacht haben, habe da irgendwie auch so Technik irgendwie gemacht. Und dann aber auch Webdesign, als sie da das anbieten wollten. Also das war eigentlich wirklich eine Unverschämtheit, dass wir das an Kunden verkauft haben. We did. Aber das, man muss auch sagen, es war irgendwie 99 oder sowas. Also
da war die Qualität generell noch nicht so hoch.
Ja, eben. Ne? Also, da muss man auch fair sein. Und ich glaube, 99, das war so die Zeit, wo McDonald's langsam mal beschlossen hat, eine Domain zu kaufen wahrscheinlich.
Ja.
Und dann sind die natürlich pleite gegangen, wie das so mit Firmen von Freunden ist. Und dann bin ich zu einer Werbeagentur gegangen, mit denen wir schon zusammengearbeitet hatten, habe da, glaube ich, 2 Jahre gearbeitet. Die waren super nett. Ich habe da auch eine Menge gelernt, auch von meinem Chef da, muss ich sagen. Wurde mir, glaube ich, erst später klar, aber ich habe wirklich eine Menge da gelernt. Aber es war auch mit die langweiligste Zeit meines Lebens, weil ich irgendwie mein Zeug abgerissen habe in einer Stunde am Tag und dann den Rest des Tages solitär gespielt habe, so ungefähr. Die Computerspiele waren auch wirklich nicht sophisticated damals. Außerdem brauchte ich was wenig Sound hat und was man schnell umstellen kann, wenn jemand ins Zimmer kommt. Und das habe ich, glaube ich, 2 Jahre gemacht. Und dann kam noch der Zivildienst und habe mich noch eingesackt.
Ah ja.
Da habe ich zuerst gedacht, ich komme drum rum, aber das war noch die Zeit.
Das war doch eigentlich ganz okay, oder?
Ja, das war auch voll okay. Vor allem auch da habe ich so eine ruhige Kugel geschoben. Das war so ein Halbtagsjob letzten Endes. Ich war noch nie so braun in meinem Leben wie in dem Sommer. Ich bin wirklich immer um 12 bin ich von Planegg, da habe ich gearbeitet, bin ich dann genau auf die andere Seite von München zum Feringersee gefahren und habe da meinen Nachmittag verbracht. War hervorragend.
Gibt Schlimmeres, glaube ich.
Ja. Eben, war super. Und danach war irgendwie so die Frage, was mache ich jetzt? Und ich hatte halt überhaupt keinen Bock, wieder in so eine Agentur zu gehen oder irgendwie einen Bürojob zu machen. Großartig. Also ich meine, Bürojob habe ich natürlich schon gemacht, aber halt in so eine Agentur zu gehen. Mhm. Und deshalb bin ich dann, habe ich dann angefangen, so Flyer und sowas zu machen für Partys und sowas, so Klassiker halt.
Ja.
Und das hat dann irgendwie eins zum anderen geführt und das ist dann immer so gewachsen. Dann habe ich die Flyer gemacht, Poster gemacht, dann auch Websites wieder gemacht und das hat sich dann, ich habe 2005 das Gewerbe angemeldet. Mhm. Jetzt darf keiner nachrechnen, ob da eine Lücke war, aber 2005 das Gewerbe angemeldet und habe das letzten Endes gemacht bis letztes Jahr 2020 dann ungefähr. Also ich meine, das waren 15 Jahre, die ich das selbstständig gemacht habe.
Dann hast du Webseiten gebaut, Flyer gemacht und dann auch den Content dafür geschaffen, indem du eben die Fotos dann gemacht hast.
Genau, teilweise. Fotos, teilweise auch Texte. Ich habe wirklich alles gemacht. Also das kam mir jetzt halt auch mit dem Podcast zugute, dass ich halt in allem schon mal irgendwie Erfahrung gesammelt habe. Und ja, das war irgendwie, wo ich so herkomme.
Was hat sich denn dann verändert durch den Podcast für dich? Also,
aber Moment, ich möchte noch kurz auf die Superskills.
Entschuldigung, das war ich zu meine schnell Superskills. Mit der Frage von Sarah, aber
ich würde sagen, ich habe überhaupt keine Superskills. Aber was mir zugute kommt, ist, ich habe sehr viel Interessen. Ich bin schlecht daran, an Sachen dran zu bleiben, aber ich probiere unglaublich viele Sachen aus. Und deswegen habe ich auch sehr wenig Probleme damit, in Sachen zu scheitern oder einfach mal auszuprobieren oder auch zu sagen, okay, das war Shit, ich mache jetzt was anderes wieder. Und so ein konventioneller Weg war mir immer total absolut egal. Und ich würde sagen, wenn ich irgendeine Besonderheit habe, die, ja, also ich möchte es nicht Talent nennen, aber das ist auf jeden Fall, wo ich sehr happy mit bin, dass ich das nicht habe. Aber ansonsten bin ich in allem sehr mittelmäßig. Ich kombiniere nur sehr viele Sachen und das kommt mir dann wiederum zugute, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Skill, was wahrscheinlich viele deiner Gäste irgendwie haben. Das ist einfach so eine Neugier, oder? Einfach Sachen machen wollen, erleben wollen und irgendwie überall mal die Nase reinzustecken und zu gucken, wie es da aussieht.
Ja, ich glaube, das stimmt schon. Also ich glaube, auch bei allen, die selbstständig irgendwie Erfolg haben, brauchst du das, glaube ich, halt auch. Weil du kannst nicht Spezialist sein. Da musst du in eine Firma gehen. Du musst bereit sein, auch viele andere Aspekte noch mitzumachen und auch ein gewisses Interesse daran haben.
Naja, weil gerade wenn man sowas irgendwie selbstständig macht, dann merkt man auf einmal, wie viele Themenbereiche sich dann noch aufmachen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte vorher und so. Ne?
Ja, ich meine, du kennst es ja selber. Du bist Fotograf und ich meine, also du bist in Anführungszeichen nur Fotograf und könntest sagen, du hast nur diese eine Aufgabe und könntest dich darauf konzentrieren.
Ich bin auch mein Accountant und was immer gleichzeitig mit. Ne?
Genau, da hängt halt so viel mit dran. Du bist dein eigener Kontakter und so. Es sind so viele Fähigkeiten, die in da zusammenhängen. Du kannst nicht einfach on set gehen und da irgendwie abknipsen, sondern du musst auch das Zwischenmenschliche können. Ich nehme an, viele deiner Kunden kommen halt auch zu dir, weil es auch irgendwie zwischenmenschlich halt mit dir gut funktioniert.
Ich hoffe das, ja.
Ja. Nee, deine Fotos sind so gut, dass sie dich ertragen.
Genau, dass sie mein unmenschliches Wesen da irgendwie aushalten können.
Jetzt können wir zu der Frage von wem? Frage.
Ich wiederhole nochmal, was hat sich verändert durch den Podcast?
Ah, was hat sich verändert? Ja, alles. Also, naja, wie gesagt, ich habe den Job, also meine selbstständige Arbeit von davor, also dieses Webdesign und so, habe ich ja quasi aufgegeben jetzt. Ja, schauen wir mal, ob das auch so bleiben kann oder ob irgendwann der Hunger mich dann wieder dazu bewegt, dass ich wieder Webdesign mache. Also dadurch hat mein ganzer Job hat sich halt verändert. Wie gesagt, ich bin jetzt auch deutlich mehr unterwegs. Also davor war ich halt in und um München eigentlich bei Kundenterminen oder sowas. Aber ansonsten habe ich mich eigentlich selten aus der Stadt rausbewegt für den Job. Und jetzt bin ich halt in ganz Deutschland und eben auch Österreich und demnächst auch in der Schweiz dann unterwegs für diese Podcasts. Das ist halt ein großer Unterschied. Ich habe jetzt eine Bahncard.
Wahnsinn,
irre. und das klingt jetzt wie die absolute Luxus-Bitch, aber ich habe heute meine Bahncard geupgradet auf erste Klasse. Weil ich habe festgestellt, wenn ich einen Monat im Voraus buche, zahle ich für die erste Klasse mit Bahncard auch nur 30 Euro oder sowas.
Ja.
Und da kann ich wenigstens gescheit drin arbeiten.
Und das weniger los meistens.
Ja, genau. Da kann man deutlich besser drin arbeiten dann. Und ich mache halt immer dann die Podcasts für die Woche meistens, wenn ich da unterwegs bin. Das war es mir dann tatsächlich wert.
Ohne den Hype der erste Klasse-Podcast.
Genau. Sehr gut. Stimmt, das sollte ich mal irgendwo mit draufschreiben. Also das hat sich eben verändert, also so mein Alltag hat sich halt irre verändert dadurch und eben auch, dass ich jetzt deutlich, ich würde schon sagen, ich bin deutlich sozialer geworden, also ich habe mit mehr Leuten jetzt Kontakt und auch halt Leute kennen, wie dich halt auch, Leute kennengelernt, die ich sonst nicht kennengelernt hätte und eben auch wieder, also auch, muss ich wirklich sagen, also das Gespräch mit Donald Schneider war da schon ein Knackpunkt für mich irgendwie, wie ich solche, so ein Verhältnis zu Leuten irgendwie lockerer angehen kann und das mehr genießen kann. Mhm. Und auch, weil das fand ich total, total cool. Er hat irgendwann gemeint, wenn er an jemanden denkt, einfach, dann schreibt er ihm einfach eine Nachricht.
Ja, das dauert ihn, das dauert eine halbe Minute vielleicht oder sowas, ne? Und das macht aber irgendwie ein schönes Gefühl und alle erinnern sich aneinander und da kann man auf jeden Fall was von mitnehmen, das stimmt.
Genau, und ich habe davor immer gedacht, irgendwie, ich darf Leuten nur schreiben, wenn ich irgendwie einen konkreten Grund habe. Ich weiß auch nicht warum, so war das irgendwie in meinem Kopf drin und ich, ja, seltsam. Aber das hat sich eben auch auf jeden Fall verändert. Ich würde sagen, das sind so die, vielleicht so die zwei großen Sachen, mein Alltag und eben auch so das Verhältnis mit Leuten.
Mhm. Das ist ja eh schon einiges.
Es ist absolut einiges.
Der Alltag, das bestimmt ist, ja relativ viel.
Nee, also wie gesagt, es hat sich eigentlich alles verändert dadurch. Mhm. Deswegen, ich bin auch super dankbar, dass ich es gemacht habe. Ich habe davor immer darüber nachgedacht, mein eigenes Projekt zu machen und habe es irgendwie, bin es nie angegangen.
Ja.
Und jetzt habe ich es gemacht und ich meine, wie gesagt, das Finanzielle, es geht zwar los und ich glaube, das, also ich glaube, ich sollte nicht zwar sagen, es geht los und es geht in die richtige Richtung. Mhm. Und ich denke, das wird sich auch finden. Also ich meine, ich habe auch mit Samuel Lentaro-Hopf, der über dich kam.
Ja, den ich schon ganz lange kenne vom Skaten, damals, genau, als ich noch in Hamburg gewohnt habe und sehr viel mehr Skateboard gefahren bin als jetzt, war ich oft mit Lentaro unterwegs.
Und da war es auch so, der macht ja diesen YouTube-Channel und wenn man sich mit Leuten wie ihm unterhält, dann hört man auch immer wieder, das sind Jahre, die das normalerweise braucht, bis sich sowas wirklich etabliert. Und wenn ich jetzt mit anderen Leuten rede, die Podcasts machen, ja, und das soll jetzt nicht mir selber auf die Schulter klopfen sein, aber dann merke ich immer, dass ich ein irres Glück habe, wie viele Zuhörer ich jetzt schon habe und wie dieser Podcast gewachsen ist innerhalb von einem Jahr. Also die meisten Leute haben deutlich weniger Zuhörer. Ich meine, die großen Podcasts sind halt immer irgendwas, wo irgendwelche Prominenten dabei sind, irgendwie Joko oder weiß der Teufel was. Und die bringen halt einfach Publikum schon mit. Aber sowas wirklich von null nach oben zu stampfen, ist einfach schwierig und braucht auch einfach seine Zeit. Aber dafür bin ich wirklich ziemlich happy damit eigentlich, ja, muss ich sagen.
Und das ist ja auch so ein stetiger Prozess, das ist ja alles im Wandel, wie du schon sagtest, vorher hast du irgendwie YouTube-Videos noch mitgemacht oder ganz am Anfang eben das Schriftliche, jetzt mittlerweile ist es bei einem Podcast gelandet, wo noch ein paar Fotos dazukommen. Das bin gespannt, wie sich das ganze Ding verändern wird und Pamela ist da auch gespannt und fragt, wie die Ziele fürs nächste Jahr aussehen für Ohne den Hype. Gibt es da nochmal Veränderungen, die geplant sind oder…
Eigentlich nicht, muss ich sagen. Ich bin jetzt gerade eigentlich ziemlich happy mit dem Format. Also mit dem einfach, also ein reiner Podcast einfach und da sich halt auch drauf zu konzentrieren. Ich finde auch, dass ich jetzt langsam irgendwie, also ich glaube, ich habe im letzten Jahr rund 60, nee, nicht im letzten Jahr, aber seit es besteht rund 60, ich habe mir sogar aufgeschrieben, im letzten Jahr waren es 49 Folgen, glaube ich, Interviews, die ich hatte. Insgesamt bin ich jetzt bei über 60, glaube ich, die ich habe. Also einige davon sind noch nicht ausgestrahlt. Aber dadurch, ich lerne ja natürlich auch. Ja. Also am Anfang war ich so unsicher und ich wusste nicht genau, wie ich das führen soll. Und das hat sich jetzt alles etwas mehr, ich habe da mit mehr ein Verständnis dafür, was ich auch da eigentlich will. Und die Gespräche haben jetzt auch irgendwie ein Format gefunden, mit dem ich auch ganz happy bin. Und deswegen möchte ich das eigentlich so weitermachen. Also ich bin absolut für Tipps und Ideen offen. Wir haben auch vorhin über ein paar Sachen gesprochen und auch über so, dass ich manchmal vielleicht zu enge Fragen stelle, eng gespannte Fragen. Und ich glaube, das könnte auch stimmen. Also da muss ich auf jeden Fall mal drauf aufpassen. Aber das sind halt so, ich finde es schön, dass ich mich jetzt eher darauf konzentrieren kann, wie ich diese Gesprächsführung wirklich machen will.
Ja.
Und nicht mehr, mache ich jetzt Video oder sowas. Oder was für ein Mikrofon benutze ich. Weil es ist ja auch immer witzig so, welche Kamera benutzt man und sowas. Aber letzten Endes ist es halt nicht das, worum es geht.
Das denke ich auch. Das Inhaltliche ist eigentlich interessant. Ja, das ist auch eine Sache, die ich jetzt in letzter Zeit viel gemerkt habe, weil ich viel wiederum experimentiert habe mit analogen Kameras und so weiter. Und am Ende den Look kriegt man schon irgendwie hin. Es geht einfach darum, was man fotografiert und wie man das tut.
Ja, du hast ja mega viel experimentiert. Gell? Du hast jetzt irgendwie fast nur analog geschossen für ein paar Monate.
Ich habe eine Mittelformatkamera gekauft Anfang des Jahres und habe dann das versucht auch ein bisschen zu pushen, dass ich mehr Geschichten in die Richtung mache, was auch dazu geführt hat, dass ich ein paar echt schöne Reisegeschichten gemacht habe, nur damit. Aber am Ende verändert es eigentlich nur die Art, wie ich drüber nachdenke beim Fotografieren. Das Foto am Ende, ob es digital oder analog ist, ist eigentlich ein bisschen egal, aber ich bin viel mehr im Jetzt, wenn ich die Analoge dabei habe, weil ich einfach mehr Also ich streng meinen Kopf mehr an und drück nicht drauf, bevor das Bild nicht gut ist und sowas. Und das muss ich mir jetzt irgendwie ein bisschen mitnehmen und habe dabei eigentlich auch gemerkt am Ende, dass es wirklich um den Inhalt geht und nicht um das Medium.
Aber meinst du, das war jetzt so ein Lernprozess und du kannst es jetzt ins Digitale mitnehmen und brauchst quasi die Analoge nicht mehr als, ich meine, das ist irgendwie bescheuert, aber du brauchst die Analoge quasi nicht mehr als Krücke?
Mal sehen, das wird sich zeigen. Ich probiere es natürlich, ja. Aber es ist, glaube ich, immer ganz schön, wenn man noch so ein bisschen diese Zweigleisigkeit machen kann, dass man sich immer wieder ins Gedächtnis ruft. Man muss irgendwie im Thema sein, man muss wach sein und so weiter und nicht nur so rumballern.
Ja, aber ich finde es auch schön. Ich mag so Gear und also Equipment mag ich genauso gern wie jeder andere Nerd. Mhm. Aber ja, wie du sagst, es ist halt einfach nur das, womit man es macht.
Ja, es sollte egal sein. Es muss irgendwie sich gut in der Hand anfühlen wahrscheinlich. Darum geht's oder das ist wichtig. Und dass es einfach für einen selbst funktioniert. Da hat ja auch jeder andere Präferenzen und so, was man da mag und was nicht.
Ja, es darf halt kein Fetisch werden. Irgendwie. Ja. Das ist halt das Problem immer. Genau. Aber dass es sich gut in der Hand anfühlt, muss ich sagen, ich glaube auch, dass das gar nicht... Du musst dich gut damit fühlen. Aber ich meine zum Beispiel, niemand kann mir erzählen, dass eine Leica wirklich ergonomisch sich gut in der Hand anfühlt. Ja.
Ach, das ist schwierig, ja, das stimmt.
Aber man fühlt sich halt gut damit, weil da noch so viel anderes drumherum steckt. Und wenn die Leica für dich funktioniert, dann ist das ja super. Dann kannst du damit schießen. Ja. Aber es ist halt immer... Letzten Endes muss ich sagen, vor allem wenn da noch irgendein Edit draufkommt, ja, gibt es keinen Menschen auf der Welt, bei dem du mir erzählen kannst, dass der wenn du auf einem normalen Screen auf einer Website ein Foto siehst, dir sagen kann, ob das aus einer Leica oder der billigsten Nikon rauskommt.
Vermutlich schwierig, ja, genau. Ich werde auch oft deswegen gebucht, weil ich einen Leica-Look auf meinen Fotos habe, was auch immer das ist.
Du hast noch nie mit einer Leica geschossen, oder wie? Ja.
Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, aber was ich ganz gerne von dir hören würde, ist, wie eigentlich das Resümee für 2021 aussah. Also, genau, wie zufrieden bist du mit deinen Gästen, mit deinen Gesprächen, die du hattest? Und
ja, mega, mega zufrieden mit den Gästen und den Gesprächen. Also wie gesagt, mit den Gesprächen würde ich sagen, wenn es irgendwo Schwachstellen gab, dann lagen die an mir. Also, nee, ist wirklich so, also ein Gespräch zu führen, ich meine, das merkst du ja hier auch gerade, es ist nicht so einfach. Also es ist schon was man auch lernen muss, das irgendwie so einen Fluss drin zu halten und so. Also du schlägst dich sehr gut. Ich wollte nicht sagen, dass du mehr lernen musst.
Vielen Dank. Ich beantworte meine Fragen normalerweise fotografisch oder stelle sie auch so. Ich tue mich so ein bisschen schwer, aber ich gebe mein Bestes.
Ja, aber ich habe auch das Gefühl, dass du jetzt auch entspannter geworden bist. Am Anfang warst du so ein bisschen wieder Hase vor der Flinte, so ungefähr. Ja. Aber nee, das kenne ich schon auch, dass man eben, und am Anfang war ich halt auch so, was super schwierig ist, wenn du versuchst, jemandem zuzuhören bei der Antwort auf die Frage, die du gestellt hast, und gleichzeitig aber schon zu versuchen, die nächste Frage zu stellen.
Ja.
Und das ist was ich lange, lange, lange immer gemacht habe, bis ich irgendwann mir selber vertraut habe, dass sich ein Gespräch auch einfach entwickeln kann. Mhm. Und deswegen meine ich, wenn es da Schwachstellen gab, dann waren die auf meiner Seite. Ja. Und deswegen, ich bin super happy mit den Gesprächen, super happy mit den Gästen. Es gibt einige Sachen, die in der Mache sind, einige Sachen, an denen ich schon lange irgendwie arbeite, Gäste, die jetzt dann auch passieren. Da freue ich mich auch sehr drauf. Also mit den Gästen war vor allem wirklich eine absolute Explosion, muss man sagen. Also als ich damit angefangen habe, hätte ich mir wirklich niemals zu träumen gewagt, dass ich in dem Jahr Stefan Sagmeister und Erik Spiekermann zum Beispiel mit dabei habe oder Christoph Arment oder halt einfach so Namen, die in dieser Szene so eine Prominenz haben, dass man irgendwie denkt, da muss man sich wahrscheinlich erst lange, lange hinarbeiten. Ja. Und das hat wirklich super funktioniert. Und da ist auch wieder diese, wie kommt man an die krassen Gäste? Das ist halt auch natürlich ein bisschen die Strategie. Wenn man halt mal einen so einen Namen hat, dann gehe ich natürlich auch damit hausieren. Ja? Dann sage ich natürlich auch, hey, der war mit dabei, hättest du auch Lust.
Ja, und dann wird es ein Selbstläufer auch irgendwie.
Eben, dann ist natürlich
jeder
super.
Jeder Gast schlägt einen anderen Gast vor, soweit ich das jetzt mitbekommen habe.
Gar nicht so viel, muss ich sagen, eigentlich. Also da müsste ich schon konkret nachfragen. Es passiert selten. Was ich aber auch nicht unerklärlich oder schlimm finde, weil was ich ja schon gern mag, ist, wenn dieses Gespräch so ist, dass es so intim ist, dass es dann auch wirklich nur die Person und mich da irgendwie gibt und alles außenrum irgendwie ein bisschen wegfällt. Das klingt vielleicht irgendwie weird, aber es ist halt so, schon, es kann sehr intim werden irgendwie. Wenn man dann so da sitzt, mit Mike Mirie saß ich in seinem Büro, alle anderen sind langsam gegangen und wir saßen unten in diesem Besprechungsraum, es war dunkel dann draußen, wir hatten irgendwie die zwei schummrigen Lampen an und haben uns einfach halt 2 Stunden gut unterhalten. Ja. Und das hat schon irgendwie was sehr Intimes dann. Das ist schon ziemlich cool und deswegen glaube ich, da sind dann halt wenig Gedanken an, da fällt mir noch ein, du musst die und die Person unbedingt auch noch sprechen. Ansonsten ja, es sind halt auch interessante Nebenprojekte rausgekommen. Mhm. Ich hab einen Talk moderiert zum Beispiel für Keller X. Das ist so ein Online-Handel. Die haben für Gore-Tex so einen Talk auf die Beine gestellt, den habe ich dann moderiert. Ich bin gerade noch mit einem Space hier in München am Sprechen. Wir machen vielleicht einen Podcast-Workshop nächstes Jahr. Auch noch mit 2 Jungs von einem anderen Podcast zusammen. Sowas ist halt alles dann auch daraus entstanden. Das ist dann schon wild immer.
Ja.
Ich wurde ein paar Mal interviewt, was auch eine super weirde Situation war.
Wenn der Podcaster
so
einen Podcast eingeladen wird, ja, das glaube ich.
Aber es ist auch gut, es ist auch sehr gesund, weil ich halt mal die andere Seite dann sehe. Ja? Mhm. Wie ist das überhaupt? Und ich merke dann auch zum Beispiel Sachen, dass man natürlich auch häufig dieselbe Leier dann abbeckt. Ja? So das. Man hat so seine Sätze, die man halt irgendwie sagt. Und das ist dann auch ganz gut, dass ich das auch mal, ich merke das bei den Leuten jetzt, glaube ich, auch, wenn sie dann ihr Ding wieder abbacken.
Ja.
Und dann kann man da auch vielleicht mal reingreifen und dann irgendwie das ein bisschen aufbrechen. Das ist dann auch.
Aber ist ja okay, wenn die Fragen eigentlich sich ähneln, weil ja die Antworten immer andere sind, dadurch, dass du immer unterschiedliche Gäste hast, aus ganz unterschiedlichen Themenfeldern auch. Also ob es Fotografen sind oder Grafikdesigner oder eben auch in die Kunstwelt deine Fühler ausstreckst, so das gibt es ja alle möglichen Antworten auf die gleichen Fragen.
Ja, total. Und weil jeder ist ja auch anders und dann sind die Leute auch unterschiedlich alt und haben unterschiedliche Sachen erlebt und all sowas. Also das ist immer interessant. Mhm. Und dann, von der finanziellen Seite her, das war halt auch, ich bin immer so geneigt, das so unter den Tisch fallen zu lassen und zu tun, als wäre das irgendwie so ein ganz ätherisches Thema und das Geld spielt überhaupt keine Rolle, aber also wenn es ums Resümee geht, muss ich sagen, das ist auch nicht schlecht, dass ich da halt jetzt schon den ersten Werbepartner hatte. Und wie gesagt, also wenn irgendjemand Werbung machen möchte, ich bin käuflich für alles. Nee, das stimmt nicht. Es sollte, bitte schon thematisch dann passen. Ich habe mich neulich mit einem anderen Podcast unterhalten und ich kriege nicht mehr ganz zusammen, was es war. Aber es war irgendwas total abgefahren. Es hat irgendwie eine Anfrage gekriegt für Analplugs oder sowas. Es war wirklich was total Absurdes.
Ja, interessant. Müsste man die Themenfelder vielleicht nochmal ausweiten, um
genau.
zu fassen.
Aber solche Sachen, Werbung bin ich halt, nicht Analplugs, aber Werbung generell bin ich halt, wenn es ein gut designter Analplug ist, könnten wir uns auch darüber unterhalten, muss man sagen. Das muss halt thematisch passen.
Ich glaube, damit können wir eigentlich uns verabschieden.
Ja, wahrscheinlich. Aber du?
Ich.
Bis nächstes Jahr dabei.
Würde mich freuen.
Ja. Lass uns mal irgendwie früher anfangen.
Ich glaube, ich habe ein paar Projekte dann auch, worüber ich was erzählen kann.
Cool.
Hoffentlich.
Nice. Ich bin gespannt.
Ich auch.
Ja, danke dir, dass du dich bereit erklärt hast, hier mein Versuchskaninchen zu sein für so eine AMA-Folge.
Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Bis ins nächste Jahr.
Mach's gut, ciao.
Das war's für dieses Jahr. Wie gesagt, falls du mir ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk machen möchtest, würde ich mich sehr über eine Bewertung für den Podcast freuen. Tatsächlich könnte das aber auch ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk werden, denn Anfang Januar knacke ich die 40. Aber ich sage ja immer, ich finde älter werden eigentlich ziemlich cool. Und falls du den Podcast noch konkreter unterstützen möchtest, kannst du das auf Patreon tun. Unter patreon.com/ohne den Hype gibt es für Supporter regelmäßig Sneak Peeks auf zukünftige Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Am 13. Januar geht es dann weiter mit einer Dame, die gerade erst ihre sehr erfolgreiche Karriere bei einer sehr, sehr großen Werbeagentur an den Nagel gehängt hat, um sich ganz ihrer Kunst zu widmen. Bis dahin, starte gut ins neue Jahr und nicht zu viele gute Vorsätze. Lieber einfach machen. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. Und dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com/svenzaro gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne den Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. Es hilft natürlich auch immens, wenn die Show wächst, und dazu kannst du deinen Teil beitragen, indem du deinen Kollegen und Kolleginnen davon erzählst. Freunde, Familie, du weißt am besten, für wen das noch was sein könnte. Und zu guter Letzt, falls du es noch nicht gemacht hast, bewerte die Show jetzt gleich mit 5 Sternen in deiner Podcast-App. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schör, Mike Miré, Jeremy Format, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und. Scroll einfach mal durch. Wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen. Vielen Dank an Dominik Huber und Marc Capella von Moiré. Von denen stammt nämlich die neue Hausschrift der Show und die heißt GT Pressura. GT steht übrigens für Grilly Type, über die die Schrift zu mir kam. Und auch nochmal vielen Dank an Tobias Rechsteiner fürs Vermitteln. Der größte Dank geht aber natürlich an dich fürs Einschalten, fürs Zuhören und für deinen Support. Und wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder.